ARD. MDR Kultur. Diskurs.
Und zum heutigen Diskurs begrüßt sie Katrin Schumacher. Es wird in der kommenden halben Stunde um eine Idee, ein Konzept gehen und um Poesie. Und es wird um uns gehen, um uns Menschen im Hier und Jetzt. Und ich darf dazu ganz herzlich den Schriftsteller, Philosophen und Literaturwissenschaftler Raoul Schrott begrüßen. Hallo.
Ja, guten Tag.
Zeitgeist über uns jetzt, so heißt Ihr neuestes Buch, gerade im Hansa Verlag erschienen. Und lassen Sie uns doch zunächst mal über die Geister reden, die Sie da rufen. Der Zeitgeist, der ist doch eigentlich eine recht nebulöse Gestalt. Wie sind Sie drauf gekommen, ihm hinterher zu forschen?
Eigentlich ist er über die Gedichte entstanden, denen ich versucht habe, einen Kontext zu geben. Weil bei mir die Gedichtbände immer so ein fokussiertes Nachdenken über ein bestimmtes Thema sind. Also einmal über das Abwesende, einmal über das Heilige, einmal über das Erhabene. Und die ersten Gedichte, die sie in den letzten Jahren ergeben haben, war einerseits so beim Vorbeifahren, weiß nicht, in Kroatien, völlig überschwemmtes Tal, wo nur mehr eine Pappel so rausstand. Auf der anderen Seite die Überlegung, ja, welche Epitaphe kann man den Gefallenen in der Ukraine schreiben, ohne dass es mehr als nur Dulce et Decorum ist und fürs Vaterland stolz zu sterben. Und dann saß ich an Porträts von bekannten, guten Freunden, wo irgendwie immer schriftstellerisch zumindest klar wurde, dass irgendwie keiner mehr weiß, richtig moralisch, individuell, wo oben und unten und rechts und links ist und alles eigentlich voller Leerstellen ist. Und ich habe mich gefragt, was hält das alles zusammen? Was ist der Kontext von dem? Und bin dann plötzlich auf den Zeitgeist gekommen, der für mich ein völlig nebulöser Begriff war. Ich hätte jetzt nicht gewusst, soll ich das positiv, soll ich das negativ verstehen? Und habe dann angefangen, einfach mal zu recherchieren, wer ihn erfunden hat und was er eigentlich ausdrücken will. Womit er vielleicht durch den geschichtlichen Vorlauf, der ganz interessant ist, wie ich finde, die Gegenwart, die weiter sehr komplex bleibt, sehr nebulös bleibt, vielleicht ein paar Fluchtlinien, ein paar perspektivische Linien kriegt, an dem man ihn als Genius besser erfassen kann.
Der Zeitgeist mag uralt sein, aber so lang beschrieben oder als solcher benannt ist er nicht. Wer hat ihn denn zuerst gesehen oder gefunden?
Also eigentlich muss man als Vorlage für ihn den Genius Loci setzen. Das war bei den Römern, war das der Schutzgeist eines Ortes. Entweder die verstorbenen Ahnen, die über eine Stadt, ein Dorf, ein Haus, eine Familie wachten. Oder die Nymphen auch, die in den Flüssen, Seen, Quellen, Bäumen saßen. Eigentlich ist er uns insofern heute noch vertraut, als der Ort uns ja auch bestimmt. Also von dem, was an der Peripherie ist, von dem, wie das Wetter ist, wie die Straße ist, wie das Stadtviertel ist, wie die Stadt ist, wie das Lebensgefühl in der Stadt ist, wie die eigene Wohnung aussieht, wie der Schreibtisch ist, wie das ist, was man beim Fenster draußen sieht, das bestimmt einen ja auch. Also er hat sich im Laufe der Zeit von den Römern zu uns über das Mittelalter den Weg aufgelöst in etwas Auratisches. Und dann kam plötzlich die Idee auf, und es ist ganz interessant, warum sie aufkommt, nämlich, dass es nicht nur einen Geist des Ortes gibt, sondern auch einen Genius Saeculi, also einen Geist der Zeit, der Epoche des Jahrhunderts. Und dazu, also das ist der Erste, der das beschrieben hat, war ein Adeliger, ein Intellektueller, ein Schotte eigentlich, der in Paris geboren ist und viel in Frankreich gelebt hat, in England war, in Italien gelebt hat und sich, das ist eigentlich das erste europäische Buch, in seinem Icon Animorum, Spiegelbild der Seelen, 1610 verfasst, publiziert. In dem hat er sich gefragt, ja, wie kommt es dazu, dass verschiedene Länder verschiedene Sitten haben? Das wäre der Geist des Ortes. Und er hat eben gesagt, nein, das ist auch ein Geist der Zeit, der sich einbringt, indem es manche Reiche gibt, die aus der Barbarei in die Zivilisation und hochkulturell werden und dann wieder in die Barbarei zurückfallen. Manche wollen plötzlich eine Republik, manche wollen wieder eine Monarchie. Also eigentlich etwas, was man heute noch irgendwie so gerade im Augenblick feststellen kann. Um aber auf diese Idee der Zeit zu kommen, muss man sich erst vom christlichen Zeitbild ablösen, das ein einförmiges war. Das heißt, wir haben hier das Diesseits, das relativ mäandrierend ist, aber in dem sich nicht viel verändert. Und der Begriff des Säkulums, also das, was wir als Jahrhundert heute übersetzen würden, kommt ja eigentlich von derselben Wurzel wie säen, also eine Saat säen, weil das Leben etwas ist, das erst im Jenseits aufgeht. Das heißt, das ganze Leben mündet das erst ins Jenseits hin. Und nun aber hat man 1600, ich meine, das Reformation, es geht mit den ganzen Kriegen los, hat man gemerkt, dass plötzlich Zeit auch etwas Zerstückeltes ist, das ihre eigenen Arten und Weisen und Sitten und Gebräuche entwickelt. Und dann hat man eben, kam die Idee auf, einen Geist der Zeit zu beschreiben. Das war ein sehr einflussreiches Buch. Leibniz hat mehrere Exemplare, Herder hat darauf reagiert. Eingedeutscht ist dieser Begriff dann in Norddeutschland von einem Deutschlehrer geworden, der aus diesem Genius Seculi den Zeitgeist gemacht hat. Und das Interessante aber dabei ist, dass um auf diese Zerstückelung von Zeit zu kommen, damit man überhaupt Einheiten hat, die durch einen bestimmten Genius, einen Geist, ein Phantom geprägt werden können, muss man erstmal die Zeit unterteilen. Und das hat erst Ende des 16. Jahrhunderts, ich weiß nicht mehr, 1590, irgendwie sowas, die Magdeburger Kirchengeschichte gemacht, die zum ersten Mal Zeit unterteilt hat in die Jahrhunderte, die wir heute wie für selbstverständlich halten, indem sie uns Zeitspannen vorgeben, als wären die das Natürliche, in dem wir uns bewegen und dem wir uns weiterentwickeln.
Jetzt sind wir tatsächlich immer in der Rückschau, oder? Also ist Zeitgeist eigentlich im Moment greifbar oder immer erst in der Rückschau?
Also ich glaube, man tut sich leicht in der Rückschau auf ihn zurückblicken, denn um ihn im Heute zu identifizieren, korrekterweise müsste man diesen olympischen Blick von oben haben, um herauf und um herabzugucken auf uns arme Ameislein, die da herumschwirren. Ich kann es bestenfalls von meiner Schriftstellerposition aus der Peripherie tun, also nicht aus der Mitte der Gesellschaft hinaus, sondern von ihrem Rand sie beobachten. Und dabei ist aber interessant, also wenn man sich das anguckt, wie der Zeitgeist rezipiert worden ist, so ist er eigentlich immer als unterdrückend, bleiern, die Menschen, die ihm sklavisch anhängen. Goethe, der gesagt hat, ja, das ist bloß die Widerspiegelung der Sitten der Herrschenden, wie er das im Urfaust formuliert hat. Hölderlin, der ein ganzes Gedicht, eine Ode über ihn geschrieben hat, ihn eigentlich von A bis Z verdammend. Und der beste Spruch, den ich gefunden habe, stammte von Schiller, den ich sonst eigentlich nicht besonders mag, aber der in den Maximen schreibt, lebe mit deinem Jahrhundert, aber sei nicht sein Geschöpf.
Also bemerke den Zeitgeist, aber hänge ihm nicht an.
Ja.
Ich meine, Zeitgeist heute, so ein bisschen kann man die Ameislein ja schon beobachten und sagen, Zeitgeist heute hat vielleicht mit Rennradfahren und Fitnessstudio und Gemüsefermentieren zu tun. Sie sagen, ein selbstoptimierendes Biedermeier. Was treibt uns eigentlich dazu?
Tja, das ist die Kernfrage, wenn man das jetzt so genau feststellen müsste. Ich meine, Zeitgeist ist, wie Herder das definiert hat, nochmal zurückzukommen, ist das ein bisschen besser wie Mode und schlechter wie der Parteigeist, weil der zumindest ideologisch kohärent und durchdacht ist. Ich würde sagen, das ist eins der Gründe, weshalb der Zeitgeist bei uns vielleicht massiver ist als in anderen Jahrhunderten, ist, dass wir eigentlich kein ethisch verbindliches Regelwerk mehr haben, das er ersetzen will. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt klar damit ausdrücke. Er versucht Zeitgeist versucht, Denk-, Benimm-, Sprachregeln, Verhaltensweisen vorzugeben, die quasi einen Gruppenzusammenhalt generieren sollen, tut das aber immer auf sehr kurzsichtige, marktschreierische Art und Weise. Also eigentlich versucht er einen Sinn herzustellen für uns als Gruppe, auch indem er andere ausschließt, und das aber ohne Verstand. Also ein Beispiel wäre, wie UFO-Glaube zustande kommt, um mal ein bisschen was Abseitigeres herzubringen. Anderes Beispiel sind diese Formen von Selbstjustiz, die Massenerschießungen, wo also etwas nachgeahmt wird als eine Verhaltensform, die dann plötzlich um sich greift.
Dem Zeitgeist, so wie ich es verstanden habe, ruht immer was Schlichtes inne. Also etwas einfach zu propagierendes. Denn er will, so schreiben Sie, so viele wie möglich erreichen oder mitreißen auch.
Ja, also ein Populismus von Ideen, der zu einem großen Teil davon lebt, dass er etwas Neues propagiert, dessen Verheißung darin liegt, dass es neu ist, um auf Missstände zu reagieren. Aber dabei wird es dann in den allerwenigsten Fällen durchdacht und dann wird es sehr schnell autoritär. Das ist das Problem des Zeitgeistes, weshalb es von seiner Entdeckung quasi oder besser von seiner Erfindung im Anfang des 17. Jahrhunderts durchgehend eigentlich abgelehnt worden ist, weil er nämlich das Individuum kollektiviert und eine Art von Moralersatz gibt, die vielleicht manchmal gut gemeint ist, aber die immer zu kurz greift, die zu marktschreierisch ist, die zu kollektivierend ist, zu pauschalisierend.
Sie münden ja in einem Satz, der Zeitgeist gibt sich als modischer Politiker. Mögen Sie das nochmal auseinandernehmen, was Sie damit meinen?
Ja, damit ist diese Art von Kapitalismus, von Ideen eigentlich gemeint, in dem was reingeworfen wird, in dem man sich eine Gruppe versucht herzustellen, wo man in der Mitte steht. Also Zeitgeist wird ja auch propagiert von Figuren. Und auf der anderen Seite ist Zeitgeist immer daran zu erkennen, dass er einerseits, dass man schwer gegen ihn reden kann, denn was ist schlimmer als unzeitgemäß zu sein? Da gilt man also schnell als reaktionär eigentlich im Grunde genommen. Das heißt, man kann nur mit ihm reden, man kann im besten Fall für ihn reden, aber ganz schlecht gegen ihn reden, weil er etwas Ausschließendes hat. Und das, was er eigentlich herstellt, ist eine Art von Partizipationstheater, wo wir uns alle daran beteiligen, um in einer Geste, die auch unser Gutmenschentum eigentlich demonstrieren soll, uns einem Thema widmen, aber das nie auf wirklich durchdachte Art und Weise. Denn die wahren Errungenschaften eines Jahrhunderts, die kommen erst immer durch lange gesellschaftliche Diskussionen zustande, weil das Ganze ja durchdacht, rational aufbereitet werden muss, während der Zeitgeist sich auf so modische Art und Weise versucht durchzusetzen, um eine Gruppe zu bilden. Also eine Form von Schwarmintelligenz eigentlich ist.
Kommen wir nochmal auf das Buch zurück, und zwar auf seine, ja, man könnte vielleicht sagen, Kehrseite. Es ist nämlich tatsächlich so, dass das Buch ein Hybrid ist aus einem Essay und aus Poesie. Sie haben am Anfang schon die Gedichte angesprochen. Das Schöne ist, dass man tatsächlich das Buch einmal von der einen und dann von der anderen Seite lesen kann. Und ich habe es dann doch als Antidot gelesen gegen das, was Sie im Essay beschreiben. Ich habe den Essay zuerst gelesen. Die Gedichte, die dann auf der anderen Seite zu lesen sind, weil sie ja die Besinnung auf die Inspiration des Ichs sind?
Ja, und weil sie das Individuum behaupten. Ich meine, Zeitgeist lebt vom Kollektiven, dem er uns unterordnen will. Und dann ist die Frage, wie behaupten wir uns als Ich in diesem Zeitgeist? Und das in den verschiedensten Formen zu durchdenken, weil Poesie für mich, oder nicht nur für mich, weil Poesie eigentlich die konziseste, durchdachteste Art und Weise ist des Denkens, weil man da Bilder und Sprache mit musikalischem synchronisieren muss, um eine Aussage abzuliefern, die ganzheitlich ist, indem man sich auf ein bestimmtes Thema, auf eine Person, auf ein Ich, auf ein Individuum fokussiert. Und das war eigentlich das Schöne an diesem Schreiben, uns darzustellen heute in aller Brüchigkeit mit all den Lehren rund um uns, die mit den zwei Es, aber dann eben auch mit all dem Disparaten, in dem wir uns langsam aufzulösen drohen, weil wir von ganz vielen Seiten her fremd bestimmt sind und eigentlich die individuelle Moral immer fraglicher wird, und damit meine ich die Form des Rückgrats, der Widerstandsgeist, der Widerspruch, die Lust auch am Streit.
Sie sind nun ein Wandler zwischen den Erzählformen, um nochmal auf die Entstehung auch des Buches zu kommen. Sie haben Romane geschrieben, Lyrik, erzählende Sachbücher, große erzählende Sachbücher, Essays. Wie entscheidet sich, welche Form ein Thema haben muss? Ich habe eben schon rausgehört, zuerst waren die Gedichte da, dann kam der Essay. Aber wie entscheidet sich überhaupt, dass da zum Beispiel der Essay noch dazu muss?
Meine allerersten Gedichtbände waren, wie eigentlich alle, immer so Sammlungen von verschiedensten Momenten, die eigentlich keinen Zusammenhang hatten. Und dann aber war ganz früh irgendwie das Bewusstsein da, dass Gedichte die konzentrierteste Art des Denkens darstellen und dass man damit, oder ich zumindest versuche, damit ein Rätsel zu lösen. Das erste war ein Gedichtband, der hieß Hotels. Da wollte ich nur wissen, was interessiert mich an Hotels, was fasziniert mich an Hotels. Das andere war ein Gedichtband namens Tropen über den Begriff des Erhabenen, des Sublimen, der mir ein Rätsel war. Und ich habe gemerkt, man kann mit diesem poetischen Blick, der jetzt nichts nur Lyrisches hat im herkömmlichen Sinn, der auch nicht dieses nur Esoterische, Obskure, so quasi, dass man nichts versteht hat, sondern einfach die konzentrierteste Form des Nachdenkens darstellt über ein Thema und das vom Ich aus auf einen Gegenstand, um einen Moment zu schaffen, in dem alles wirklich zusammenhängt und Sinn macht und durchdacht und durchfühlt und durchschaut, durchblickt und gesehen ist. Also so eine Form von Totalität darstellt. In einem Augenblick, wo alles zusammenhängt. Und ich habe dann immer gemerkt, dass es dann auch einen Kontext braucht, in dem man die Gedichte setzen kann, damit man die nicht nur den Germanisten überlässt. Und dann kam das auf mit so kleinen Marginalien, dass man an die Gedichte einen kleinen Punkt setzen kann, so auf der linken Seite unten, mit dem man auf sie gucken kann. Und dann eben in einem Essay das nachtragen, was eigentlich das Feld ist dessen, was man in einzelnen Formen, in einzelnen Momenten, mit einzelnen Einblicken, mit einzelnen subjektiven Einsichten auslotet. Also wie so ein, als wären die Gedichte einzelne Mosaiksteine und man gibt dann den Rahmen herum und sagt, da ist das.
Man kann sich ja hineinbegeben. Ja? Also man muss nicht so sukzessiv lesen wie beim Essay. Es ist kein Argument am anderen. Es gibt aber trotzdem eine Ordnung in den Gedichten. Mögen Sie ein bisschen erzählen, wie diese Ordnung zustande kam?
Also das eine war, dass plötzlich überall so Endzeitstimmungen greifbar waren und dass ich dann plötzlich von den ersten Gedichten weg, mit denen dieser Band begonnen hat, warum das mit Gedichten beginnt, Derek Walcott hat einmal gesagt, die Gedichte, die kommen immer wie Spione, nicht wie Bataillone. Also es ist plötzlich, man wird dünnhäutig und sieht dann plötzlich etwas. Warum, wieso, ist eine Frage der Psychologie vielleicht. Auf jeden Fall waren da plötzlich Szenen des Untergangs da, Topografien des Untergangs in den verschiedensten Formen. Also jetzt nicht nur Klimawandel und Überschwemmungen, sondern auch persönliche Untergänge, die Untergänge von anderen, die in irgendeinen Shitstorm erlebt haben, wie eine Kollegin von Ihnen bei der Süddeutschen Zeitung, die da schwer darunter zu leiden hat. Also all diese Formen. Und dann war auf der anderen Seite so ein ganzer Zyklus über eine beobachtete Liebe, weil jetzt alles nach außen dringt und man versucht, das festzuhalten, was eigentlich die Liebe für eine Sinnstiftung ist. Und dann kam diese Epitaphe hinzu, sich zu fragen, ja, was kann ich für die Gefallenen der Ukraine, aber auch für die gefallenen Russen, wofür sterben die, wie kann man ihnen sprachlich ein Denkmal setzen? Und dann waren es wirklich die verschiedensten Leute, Bekannte, Freunde, Begegnungen, alt und jung, Mann und Frau, die darzustellen. Und das waren verschiedene poetische Formen. Auf der einen Seite ist das Gedicht das, das mit Reim und Verslängen immer auf einen Punkt zuarbeitet. Also wirklich ganz geschlossen von allen Seiten sich einschneidend zu einer Engführung des Sinns, wo man dann plötzlich glaubt, etwas wirklich greifen und benennen zu können. Und auf der anderen Seite waren diese Porträts dann, also das war für mich handwerklich einfach toll zu schreiben, weil es darum ging, uns auf diesen Leeren, in diesem Disparaten darzustellen. Und da ging es also nicht mehr darum, das Gedicht so geschlossen wie möglich auf etwas zu fokussieren, sondern diese ganzen Leerstellen so zu schreiben, dass zwischen einem Vers und dem anderen, einen Satz und dem anderen, gerade so viel Luft ist, dass es nicht auseinanderfällt, sondern dass nur so der Wind durchpfeift. Also so ungefähr wie so Emmentaler Käse, die Löcher drinnen. Und diese Löcher zu schreiben, weil die einen oder die uns, in dem Fall wirklich uns, jeden von uns, ja auch ausmachen. Und das war eine ganz andere Arbeit, eine ganz andere Denkweise auch. Und das hat mir ein riesiges Vergnügen gemacht. Also ich habe viel gelernt, das klingt jetzt, ich habe viel erfahren.
Ich komme jetzt mal von der anderen Seite, nämlich dem Vergnügen, das Buch zu lesen. Das Buch selber gibt einem ja so ein bisschen eine Leseanleitung, indem man es drehen und wenden kann. Aber was würden Sie sagen, wie soll man es am besten lesen? Womit anfangen und oder wo einsteigen?
Also das einzige Problem, das das Buch in dem Fall hat, dadurch, dass es ein Wendebuch ist, man kann es also auf der Rückseite aufschlagen. Das Problem ist nur, wenn man es im Zug liest, dann hält einen der andere für einen Analphabeten, weil das sieht dann so aus, als würde es jemand verkehrt lesen können, was er natürlich nicht kann. Also tut er nur so, als würde er es lesen. Wie gesagt, das Buch hat zwei wirklich gegensätzliche Seiten. Das eine ist der Versuch zu zeigen, was uns kollektiv bestimmt und prägt, ohne dass wir uns das wirklich eingestehen, und was die Dynamiken sind, in denen das vorgegeben wird, was wir heute denken sollen. Und das andere ist das Individuum, das sich dagegen behauptet. Und da bin ich immer, also wenn es um die Wahrheit geht, um die Wahrheit des Menschlichen, abseits von allen Sprach- und Benimmregeln, dann glaube ich langsam, und ich weiß, ich mache damit irgendwie Eigenwerbung, und es ist natürlich plakativ, was Zeitgeist eben ist, das ist das Problem. Aber ich glaube wirklich, dass Gedichte besser noch als Prosa und Fiktion die Wahrheit des Menschlichen darstellen. Denn der Zeitgeist lebt von Narrativen. Diese Narrative gibt es inzwischen überall, in der Politik, in der Ökonomie, beim Militär. Alles lebt inzwischen nur mehr von Narrativen, als wäre wirklich der Verlauf der Welt und die Zeitläufe so erzählerisch organisiert, dass es einen Anfang, einen Höhepunkt und ein Ende gibt mit einem Happy End meistens, was überhaupt nicht der Fall ist. Also das finde ich eine Verkürzung der Denkweise über die Welt. Und Fiktion tut ja in dem Fall auch nichts anderes, als sich einem Zeitgeist unterzuordnen. Da müssen die Figuren psychologisch plausibel sein, alles muss gerafft sein, alles muss einen schönen, verständlichen Bogen haben. Während Gedichte für mich die Maschine des Menschlichen sind. Denn was stellt sonst die Wahrheit des Individuums dar? Die ganzen Wissenschaften, Psychologie, Soziologie etc., die stellen uns von außen dar. Die Gesetze maßregeln uns von außen, aber was stellt uns wirklich von innen dar? Was ist das Subjektive, das Individuelle? Das, wie gesagt, das ist die Errungenschaft der letzten 200-300 Jahre erst. Dieses Ich, auf das wir setzen, das wir für den Mittelpunkt der Welt halten. Das ist erstmal entstanden im 18. Jahrhundert und ist jetzt dabei, sich wieder auflösen ins Biologische, ins sexuell Determinierte, ins Kollektive. Aber was stellt uns als Individuum dar? Und da kenne ich, klar, Musik, Tanz, aber das ist weniger kommunikativ als Poesie, wie sie es sein kann. Und ich glaube, da ist die Poesie das authentischste Mittel, um uns darzustellen. Gerade auch deshalb, weil man oft von Gedichten überhaupt nichts versteht, was zeigt, da ist wirklich einer ganz bei sich geblieben und kommt nicht raus aus sich, um exemplarisch für den anderen etwas darzustellen, das der andere dann nachvollziehen kann.
Ein Buch, das eigentlich hätte in Spiegelfolie eingeschlagen werden sollen, so der Autor, sodass wir uns als Leserinnen und Leser im Hier und Jetzt sehen. Der Zeitgeist.
Nein, eigentlich mein Wunsch wäre gewesen, und das schon lang, bei den französischen Büchern früher, da waren die Seiten noch gefaltet, die Bögen gefaltet und noch nicht beschnitten. Und die konnte man, wie es eine Zeit lang noch bei der Friedenauer Presse gab, die konnte man aufschneiden. Das war das Schönste für mich, wenn ich so ein Buch fand, weil man dann die Seite für sich aufschneidet und das ist das Buch, das man sich so zu eigen macht. Und wenn es einem nicht gefällt, dann lässt man es einfach, dann bleiben die Seiten unaufgeschnitten. Sowas hätte ich gerne gehabt, aber das ging leider nicht. Das wäre sowas von teuer geworden inzwischen.
Schneiden Sie es nicht auf, sondern lesen Sie es. Zeitgeist über uns und jetzt. Im Hansa Verlag erschien das neue Buch von Raoul Schrott, dem ich sehr dafür danke und auch danke für dieses Gespräch.
Echt danke. War mir ein Vergnügen.
Danke, das war der Diskurs von MDR Kultur. Fürs Interesse dankt Katrin Schumacher. Ahoi.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.